Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Eine Zensur findet nicht statt. So steht es in Artikel 5 des deutschen Grundgesetzes. Doch angesichts hunderter staatlich finanzierter NGOs, die Einfluss auf die Meinungsbildung im Land nehmen, gibt es daran berechtigte Zweifel. Wie weit die Zensurarbeit im Land tatsächlich geht, war lange Zeit schwer einzuschätzen. Eine neue Recherche bringt nun allerdings Licht ins Dunkel. Angestrengt wurde sie von der Organisation LibberNet und über die Erkenntnisse spreche ich jetzt mit Florian Warwick von den Nachdenkseiten, der sich damit beschäftigt hat. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Warwick, zunächst einmal, was ist LibberNet? Die Initiative war den meisten bislang ja eher unbekannt.
Also es ist auch eine, die eher so im anglophonen Raum verankert ist, ne? Der Direktor ist in Australien und die hatten sich bisher auch eher auf die englischsprachigen Gebiete, insbesondere Australien und die USA, fokussiert. Und es ist eine Initiative, die sich sozusagen der Free Speech, also der freien Rede und dem Kampf gegen insbesondere digitale Zensur verschrieben hat und auch tatsächlich einen renommierten Namen haben, ne? Also sie war zum Beispiel auch im Falle der Twitter-Files mit maßgeblich beteiligt. Interessierte Leser mögen sich erinnern, das war diese Freigabe von internen Twitter-Protokollen, aus dem man relativ klar die Zensurmaßnahmen im Twitter-Management zeigen konnte, etwa Hunter Biden-Laptop-Marken-Schlagwort sein.
LibberNet hat jetzt ja also eine umfassende Untersuchung angestellt. Der Bericht dazu lautet: Das Zensurnetzwerk Regulierung und Repression in Deutschland. Vorgestellt wurde das Ganze vor wenigen Tagen in Berlin. Wie ist die Organisation denn bei dieser Recherche vorgegangen?
Ja, also sie hatten, um das vielleicht kurz einzuordnen, das erste Mal gemacht für US-amerikanische Verhältnisse und dachten dann, das können wir doch auch für Europa machen. Und während sie angefangen haben zu recherchieren, ist ihnen aufgefallen, die extreme Relevanz, die Deutschland hat bei dieser Art von Zensur und haben dann gedacht, hey, das überfordert uns mit Europa, allein in Deutschland ist so viel und haben sich dann auf Deutschland konzentriert und haben dann, es war tatsächlich ein größeres Rechercheteam, ich glaube rund ein Dutzend Personen, die da beteiligt waren und die dann sozusagen sich angeschaut haben, was gibt es an Organisationen, die Einfluss nehmen auf digitale Zensur, also jetzt im negativen Sinn, die also proaktiv beteiligt sind und wer finanziert das? Und da sind überraschende Zahlen rausgekommen, die auch mich persönlich tatsächlich überrascht haben, zumindest in der Vielzahl, ne? Also sie sind da auf über 330 Organisationen gestoßen. Nicht nur, wie Sie ja im Eingangsstatement gesagt haben, NGOs, sondern auch staatliche Behörden und die Anzahl auch an privaten Unternehmensstiftungen, die daran beteiligt sind. Und zum Beispiel auch Vodafone, Telekom und Telefonica, also O2 Deutschland, sind da auch signifikant mit beteiligt. Und das zum Beispiel finde ich eins der Erkenntnisse, die zumindest für mich neu war, wie stark sozusagen diese Telekom-Riesen oder Telekommunikationsriesen damit eingebunden sind.
Was sind also die größten Erkenntnisse neben diesem reinen Umfang? 330 NGOs, Stiftungen, Unternehmen, Medien hatten Sie ja bereits erwähnt. Welche Erkenntnisse wurden noch mitgenommen?
Ja, also zum einen, das Interessante an der Studie ist halt auch sozusagen, dass da ein Blick von außen gewagt wird, ne? Also der Initiator kommt aus Australien, dann sind auch viele aus den USA oder England dran beteiligt. Das heißt, der Blick auf Deutschland ist so ein bisschen ungetrübter. Und die waren zum Beispiel, wie sie auch dargelegt haben, überrascht, wie eng die Zusammenarbeit zwischen NGOs und Regierung in Deutschland läuft. In den USA wäre sowas undenkbar. Die extreme Nähe zwischen gewissen NGOs und Regierungsstellen, also beispielsweise sei auf Hate Aid verwiesen, das ist auch so eine NGO, der Name sagt schon, ist angeblich dem Hass im Netz widmet, aber de facto nachweislich wirklich massiv Einfluss nimmt auf Netzinhalte, die der eigenen politischen Orientierung nicht passen. Und das Ganze wurde gegründet von Campact. Campact ist diese Kampagnenorganisation, die gleichzeitig auch zum Beispiel die Grünen im letzten Wahlkampf unterstützt hat. Und diese Art der Verbindung ist nochmal recht interessant. Und dann tatsächlich auch die Masse an staatlichen Geldern, die dann in die sogenannte Zivilgesellschaft zum Kampf gegen Desinformation fließt. Und da zum Beispiel ist auch so, dass von 2020 bis 2024, also innerhalb von nur 4 Jahren, um gigantische 455% gestiegen ist. Das muss man sich auch mal vor Augen halten. Von 2020 waren das noch, glaube ich, waren es 5 Millionen. Und 4 Jahre später waren das schon 27 Millionen, die sozusagen staatlicherseits in die ganzen NGOs, aber teilweise auch universitäre Einrichtungen geflossen sind. Mit diesem Leitmotiv, sagen wir mal, das Kampf der Desinformation, was dann zu einer de facto Zensierung von Inhalten führt.
Auf welche Art und Weise wird denn ganz explizit auf die Meinungsbildung Einfluss genommen? Also, welche Beweise gibt es dafür, dass da jetzt eine Manipulation stattfindet?
Ja, also Manipulation ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Das ist natürlich subtiler, ne? Also, dass man nicht sagt, das darf jetzt nicht mehr erscheinen, aber man hat zum Beispiel, bleiben wir mal bei Hate Aid, die gelten auch als sogenannte Trusted Flagger. Das heißt, die haben dann tatsächlich das Recht zu sagen, die und die Inhalte sind Desinformation oder gefährlich für die Gesellschaft und werden dann entsprechend auch von den großen Plattformbetreibern zurückgenommen werden. Korrektiv zum Beispiel hatte diesen Status auch und konnte dann auf Facebook nach relativem Gutdünken der verantwortlichen Korrektivredakteure gewisse Inhalte einfach als Desinformation flaggen, also markieren, und dann sind die tatsächlich massiv in ihrer Reichweite runtergeschraubt worden. Ich glaube, die Hörer werden sich auch bei dem, was wir hier erzählen, so ein bisschen an die Corona-Zeit erinnern. Da hatte das ja auch nochmal, glaube ich, so einen gewissen ersten Höhepunkt erreicht, diese digitale Zensur, die aber jetzt sozusagen in der Form weiter fortgesetzt wird. Dann ist es statt Corona, Ukraine-Krieg, Israel-Gaza etc.
Ich könnte mir vorstellen, dass auch aktuelle Themen wie beispielsweise das Klima dann eine Rolle spielen, oder?
Ja, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da habe ich mich dann noch nicht reingearbeitet bei dieser Klimafrage. Das ist mir jetzt bei der ersten Durchsicht der Studie so nicht vor die Augen gekommen, aber es wäre auf jeden Fall auch denkbar.
Gibt es denn bei den Recherchen Förderprogramme oder Akteure, die da besonders hervorzuheben sind? Sie hatten gerade schon Hate Aid oder auch Compact erwähnt. Welche Namen tauchen denn da auch immer wieder auf?
Amadeo Antonio Stiftung taucht da unter anderem auf und dann tatsächlich so die klassischen Stiftungen, Mercator Stiftung wird öfters genannt. Die Open Society ist auch präsent. Das sind insgesamt über 330 Organisationen. Das macht es tatsächlich schwierig, das in der Form sozusagen zu priorisieren, weil das in dieser Massivheit tatsächlich überrascht. Ne? Was man vielleicht noch sagen könnte von staatlicher Seite, ist da ganz vorne das Demokratie-Leben-Projekt. Die haben zum Beispiel von Zentrum Liberale Moderne, so eine grünnahe Stiftung, das damalige Projekt Gegneranalyse, wo wirklich dann alternative Medien effektiv diffamiert wurden. Die waren auch von diesem Demokratie-Leben-Programm finanziert und das läuft unter Kontrolle des Bundesfamilienministeriums. Das ist auch tatsächlich ganz vorn dabei. Allein das Bundesfamilienministerium finanziert 51 dieser Projekte. Danach kommt das Forschungsministerium. Was auch nochmal überrascht, ist wirklich die Vielzahl an universitären Einrichtungen, die mit einbezogen werden in diesen vorgeblichen Kampf gegen Desinformation. Und dann kommt noch Auswärtiges Amt. Also auf Ministerienebene sind es diese drei, Familienministerium, dann mit ein bisschen Abstand das Forschungsministerium und Auswärtiges Amt. Die haben jeweils 37 Projekte, die sie da finanzieren. Und Bundeszentrale für politische Bildung, Open Society Foundation hatte ich schon genannt. Und dann kommt aber auch tatsächlich schon die Telekom-Stiftung. Und das finde ich sogar fast noch mal ein bisschen problematischer, wenn so große Telekom-Unternehmen auch noch in dieses Zensurmechanismus eingebunden sind.
Und das meiste eben finanziert mit unserem Steuergeld, das muss man ja immer dazu sagen. Bleiben wir nochmal bei dem politischen Aspekt. War die Zensur, die wir da derzeit erleben, eher ein schleichender Prozess über viele Jahre oder hat es mit bestimmten Regierungsakteuren besonders an Fahrt aufgenommen?
Also das hat auf jeden Fall, wird jetzt auch nicht überraschen, tatsächlich ab 2020 mit den Corona-Maßnahmen so einen ersten Höhepunkt erreicht und hatte damals auch mit, also 2020, 21 bis 23 so ein bisschen der Höhepunkt. 24, 25 haben zumindest die reinen Zahlungen ein bisschen nachgelassen. Aber ein Unterschied, weiß ich gar nicht, ob ich den machen würde, aber es hat auf jeden Fall diese massive Zunahme auch an Querfinanzierung von staatlichen Stellen an NGOs, hat bei Merkel angefangen und jetzt auch keine große Überraschung, auch wegen teilweise vielleicht der ideologischen Nähe, dass das unter der Ampel, weil auch das Familienministerium, das einen Großteil dieser Projekte finanziert, dann grün regiert war in der Ampel, gab es da auch nochmal einen entsprechenden Anstieg.
Welche Rolle spielen die Medien bei diesem ganzen Netzwerk? Ich nenne zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen wie ARD oder ZDF.
Die haben eine zentrale Stelle inne. Es gibt so eine Auflistung in der Studie, die wichtigsten Geldgeber für die Kontrolle von Inhalten im Netz in Deutschland. Und da hat sich ARD, ZDF immerhin einen stolzen 5. Platz erobert und finanzieren 22 dieser Projekte. Also Das kommt eigentlich direkt, ich hatte ja schon die drei Ministerien erwähnt, die da ganz oben stehen. Dann kommt noch die EU-Kommission mit in Deutschland finanzierten Projekten und dann auch schon die ZDF. Dann nicht steuerfinanziert, aber der Beitrag ist ja auch nicht ganz freiwillig.
Nicht ganz, nein. Libernet macht ja auch darauf aufmerksam, dass gerade Deutschland zu den führenden Ländern gehört, in denen Inhalte im Netz moderiert werden, wie es heißt. Was glauben Sie, warum ist das eigentlich so?
Das ist eine gute Frage. Auch bei der Veranstaltung letzten Freitag kam diese Frage auch auf. Wieso ist Deutschland so federführend bei dieser Art von digitalen Zensur? Und ja auch nicht nur da, ne? Es gibt ja auch diesen Fall, wenn mir der kurze Exkurs gestattet sei. Ich war vor 2 Wochen bei einer Anhörung im EU-Parlament über die Rechtmäßigkeit der EU-Sanktionen gegen Journalisten. Und da wurde auch nochmal deutlich, das einzige Land, das seine eigenen Staatsbürger und Journalisten auf die EU-Sanktionsliste gesetzt hat, ist Deutschland. Und von insgesamt ja dann doch 27 Ländern, wo man das anderen auch zugetraut hätte, aber weder Polen noch Ungarn oder Spanien, wie auch immer, also kein anderes EU-Land hat das in dieser Form gemacht. Aber das zu beantworten, habe ich noch keine befriedigende Antwort weder gehört noch gefunden. Jetzt kann man natürlich sagen, hinter dieser Art von Zensur steht ja auch immer so eine Art bisschen von Denunzierungsaspekt, dass es da so eine gewisse Pfadabhängigkeit in der deutschen Gesellschaft gibt. Aber das ist jetzt auch was vielleicht nur bedingt teilen würde. Also da muss ich, glaube ich, eine eher unbefriedigende Antwort geben. Also ich stelle das sozusagen fest, das kann man auch tatsächlich empirisch nachzeichnen, dass Deutschland da eine besondere Rolle spielt, sowohl jetzt nationalstaatlich, aber auch wegen der immerhin noch anhaltenden wirtschaftlichen Bedeutung und auch politischen von Deutschland, trägt das Deutschland auch wirklich proaktiv in die EU mit hinein. Es ist nicht nur immer das böse Brüssel, sondern ganz oft ist es auch tatsächlich die Bundesregierung, die dann verstärkt auf Zensur und Inhaltskontrolle hinarbeitet, via Brüssel oder auch dann direkt aus Berlin heraus.
Man sollte auch immer darauf aufmerksam machen, dass Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin das CDU-Parteibuch hat. Aber abschließend, können wir denn als Bürger eigentlich irgendwas dagegen tun? Können wir uns wehren? Also was kann man machen, damit die freie Meinung weiter existieren kann?
Ja, viele dieser Zensuransätze nehmen ja auch tatsächlich und sehr explizit die sogenannten alternative Medien, die sich außerhalb des Radius von öffentlich-rechtlich und Leitmedien orientieren, die in irgendeiner Form stärker zu unterstützen, dann vielleicht auch politisch zu schauen bei der nächsten Wahl, welche Parteien sprechen sich gegen diese Art von Zensur aus, welche stützen das eher und dann das natürlich auch kleineren Maße publik zu machen. Ne? Vielleicht auch diese Studie irgendwie im Freundeskreis ein bisschen zu verteilen, weil die das tatsächlich relativ gut nachzeichnet und dann auch nochmal eine Sensibilität dafür schafft, dass wirklich Deutschland da ganz federführend beteiligt ist. Und ich glaube tatsächlich, derzeit vermutlich innerhalb, sagen wir mal, der westlichen Hemisphäre das Land ist, das hier stärksten diese digitale Zensur vorantreibt.
Sagt Florian Warwick von den Nachdenkseiten und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke Ihnen.